Wir haben einen unglaublichen MFA-Mangel. Und wenn wir einen MFA-Avatar hätten, den könnten wir sozusagen in jeder Praxis gebrauchen. Zumal ja auch die MFA eine Menge an organisatorischer Aufgaben erfüllt, die man auch viel, viel leichter an KI delegieren kann.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge O-Ton Innere Medizin. Hier geht es heute um künstliche Intelligenz in der Arztpraxis. Weil das Thema KI inzwischen sehr umfangreich geworden ist, wollen wir hier so alltagsnah wie möglich sein. Welche KI-Tools können bei Behandlungen unterstützen oder bei Dokumentation und Abrechnung entlasten? Und welche Anwendungen sind in absehbarer Zeit zu erwarten? Mein Name ist Isabel Olela, ich bin Redakteurin bei der Medical Tribune. Mein Gast ist Dr. Irmgard Landgraf. Sie ist hausärztliche Internistin in Berlin, dort auch Vorstandsmitglied der Ärztekammer und stellvertretende Sprecherin der AG Hausärztliche Internisten in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Hallo Frau Landgraf, freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo Frau Aulila.
Ja, wie im Intro schon angekündigt, wollen wir hier ja sehr alltagsnah heute sein. Haben Sie denn drei Beispiele für KI-Anwendungen, die den Praxisalltag erleichtern können und die bereits verfügbar oder konkret in Planung sind?
Genau, da tut sich im Moment gerade sehr viel. Und was sicherlich im Moment auch am meisten an uns herangetragen wird, das ist die KI-basierte Dokumentation. Wir haben ja im Praxisalltag sehr viel an Dokumentationsleistung, sei es im Patientengespräch, wo man, wenn man gut ist, parallel mitschreiben kann, oder man muss nach dem Patientenkontakt alles noch dokumentieren. Noch viel aufwendiger finde ich die Dokumentation, wenn wir Heim- und Hausbesuche machen. Da besuchen wir ja mehrere Patienten, bis zu 20 vielleicht auf einer Station, und dann sitzen wir anschließend noch stundenlang da und müssen alles dokumentieren in unser Praxisverwaltungssystem. Und das ist ein Zeitaufwand, den würde ich mir gerne ersparen, und den können wir uns auch demnächst ersparen. Denn es gibt schon für Pflegeheime KI-basierte Dokumentationstools, und die kommen nun auch in unsere Arztpraxen. Also die beiden großen Anbieter, Medatix und CGM, haben jetzt schon fürs letzte Quartal für uns entsprechende KI-basierte Dokumentationstools, die sie anbieten können und die auch dann wirklich den Praxisalltag entlasten. Das heißt, wir würden dann mit einem Mikrofon zum Patienten im Hausbesuch gehen, alles, was wir dort besprechen und auch vielleicht laut dokumentieren, was wir an Untersuchungsergebnissen haben. Das wird dann aufgezeichnet, und wenn wir in die Praxis kommen, dann ist es schon schön dokumentiert unter den Patienten, so standardisiert, wie wir das vorgegeben haben. Und wir haben dann nur noch eine Controlling-Funktion. Wir gucken, ob alles drin ist. Und da sparen wir uns nach so einer Heimvisite oder nach einer Runde Hausbesuche wirklich Stunden an Arbeit. Und was noch ganz wichtig ist, man vergisst eben nichts. Und es wird dann alles wirklich sehr gut dokumentiert, abgelegt, was wir beim Hausbesuch mit den Patienten besprochen und ermittelt haben. Und das Ganze kann man natürlich auch, wenn man möchte, in der Praxis selber machen, dass man während der Sprechstunde überhaupt nichts mehr dokumentiert, sondern das Ganze eben dokumentieren lässt und anschließend den kurzen Bericht in der Dokumentation des Praxisverwaltungssystems niedergeschrieben findet.
Das wäre ein Beispiel oder jetzt zwei, je nach Anwendungsfall, auf Pflegeheim und Praxis. Hätten Sie noch ein, zwei weitere?
Ja, was auch schon in der Anwendung ist, auch wenn nur vereinzelt, das sind Avatarpraxen oder Arztavatare, die eingesetzt werden. In Niedersachsen gibt es eine Praxis eines Allgemeinmediziners, der jetzt aufgrund des Ärztemangels auf dem Land die erste Avatarpraxis eingerichtet hat. Die Praxis arbeitet in großem Umfang digital unterstützt. MFAs sind vor Ort. Es gibt einen Arztavatar, der sofort erreichbar ist. Und es kommt dann, so wird es beschrieben, dann eben einmal am Tag dann auch der Arzt, der die Aufgaben, die ärztlichen Aufgaben übernimmt, die der Avatar nicht machen kann. Untersuchungen zum Beispiel oder sehr persönliche Gespräche. Und ich konnte die Ärzte bisher nicht erreichen, die damit arbeiten, aber sie haben schon einiges berichtet und sind so überzeugt von ihrem Versorgungsansatz, dass sie nun planen, auch noch andere Arztpraxen auf dem Land zum Beispiel Facharztpraxen für Kinder oder für Kardiologie, an denen es auch mangelt, eben mit einem ähnlichen Konzept einzurichten. Es scheint also tatsächlich gut zu funktionieren. Es sind natürlich Menschen vor Ort, medizinische Fachangestellte, Krankenschwestern, und es soll sich auch eben auf andere nicht direkt ärztliche Berufe wie zum Beispiel Physician Assistant oder ja andere Ausbildungsberufe, die eben uns Ärzte unterstützen, eben auch unterstützend helfen, die Sprechstunde auf dem Land dann eben da anzubieten, wo die Menschen wohnen. In der Uniklinik in Marburg und Gießen hat eine junge Dermatologin inzwischen auch einen mehrsprachigen Arztavatar entwickelt und setzt den auch ein. Und das ist natürlich insofern ganz interessant, als man eben bestimmte dermatologische Befunde, die den Patienten auch erklärt werden müssen, so ganz einfach in jeder Sprache, die gebraucht wird, den Patienten näher bringen kann. Der kann auch alles fragen in seiner Muttersprache und bekommt in seiner Muttersprache die Antworten. Und das, finde ich, der bewährt sich auch, dieser Arztavatar, der mehrsprachig ist. Und gerade in Großstädten, wie zum Beispiel hier in Berlin, wo ich praktiziere, da haben wir natürlich sehr viele Menschen, die eben noch nicht der deutschen Sprache so mächtig sind und wo wir eigentlich gerne einen Dolmetscher hätten, aber den nicht immer in der entsprechenden Sprache zur Verfügung haben. Und da denke ich, ist dieser mehrsprachige Arztavatar wirklich sehr gut, auch in jedes Fachgebiet zu übertragen. Denn wenn ich mit einem Patienten dann ein Gespräch führe und wir dann parallel sozusagen mit unseren Muttersprachen uns trotzdem gut verständigen können, dann erhöht das in jedem Fall die Behandlungssicherheit, die Diagnosesicherheit und entlastet uns enorm. Und dann kriegen Menschen, die eben nicht die deutsche oder vielleicht die englische Sprache, was wir oft noch gut können, beherrschen, die bekommen dann eben auch die Behandlung, die wahrscheinlich richtig ist, weil sie sich gut ausdrücken können.
Ja, das klingt nach einem guten Vorteil, um auch Sprachbarrieren dann abbauen zu können. Gerade einen Dolmetscher gestellt zu bekommen über die GKV ist ja alles andere als leicht.
Das ist überhaupt nicht leicht. Und wir haben tatsächlich auch immer noch Menschen, die in unser Land kommen, viele Jahre hier leben und trotzdem die Sprache nicht lernen. Also in Berlin haben wir zum Beispiel sehr viele türkische Mitbürger. Die bringen immer ihre Kinder mit, die dann übersetzen, weil die Mutter, die eben in der Regel zu Hause geblieben ist, den Haushalt versorgt hat, die Familie versorgt hat, eben doch nicht die deutsche Sprache so gut beherrscht. Und wenn die dann Arztkontakte brauchen, müssen Kinder mitkommen und übersetzen. Und wenn man dazu dann so einen Arztavatar hätte, der einem da zur Seite steht, wäre das Gespräch natürlich viel einfacher möglich.
Ja, neben einem Arztavatar denkbar wäre ja auch ein MFA-Avatar.
Genau, das ist eine wirklich wichtige Möglichkeit. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen und habe sie gefragt, was sie denn davon halten würden, einen Arztavatar in ihrer Praxis einzusetzen. Und da kam ganz schnell zurück, wir haben einen unglaublichen MFA-Mangel. Und wenn wir einen MFA-Avatar hätten, den könnten wir sozusagen in jeder Praxis gebrauchen, zumal ja auch die MFA eine Menge an organisatorischer Aufgaben erfüllt, die man auch viel, viel leichter an KI delegieren kann. Das fängt ja damit an, der Patient kommt in die Praxis, kommt zum Beispiel zu einer Blutabnahme und gleichzeitig kann man eigentlich in der digitalen Akte, wenn sie gut geführt ist, sehen, dass neben der Blutabnahme auch mal wieder eine Gesundheitsuntersuchung fällig wäre, dass die Routineuntersuchung zum Beispiel beim Kardiologen demnächst ansteht, dass Medikamente verbraucht sein müssten, dass eine Impfung gemacht werden müsste. Aber wenn man erstmal in der Praxis im Anmeldebereich arbeitet, dann weiß man, das ist zwar alles gut zu sehen, aber man kommt oft gar nicht dazu, alles im Blick zu behalten, weil eben so viele Menschen vor der Anmeldung stehen und etwas wollen. Da geht dann immer wieder etwas unter. Und wenn ich da einen Avatar hätte, der so einen Patienten nach dem anderen wirklich mit allem, was in der digitalen Akte verfügbar ist, berät und auch zu seinen Terminen nicht nur berät, sondern die dann auch gleich vergibt. Also wenn jetzt jemand kommt zur Blutabnahme, dann könnte der Avatar auch gleich sagen, das ist schön, dass Sie da sind. Sie brauchen auch noch diese und jene Impfung. Wenn Sie wollen, können Sie die sofort haben. Wir haben den Impfstoff da und wir können dann nur kurz mit der Ärztin Rücksprache nehmen. Ihre Gesundheitsuntersuchung, da gebe ich Ihnen auch gleich den Termin, wenn Sie wollen. Und ich sehe, Ihre Medikamente sind bald verbraucht. Soll ich Ihnen nicht gleich das Rezept ausstellen? Also wenn der so etwas schon mal machen könnte, dann hätten wir eine ganze Menge weniger wirklich auch Arbeit in der Praxis. Wir würden unsere MFAs entlasten. Die würden dann nämlich trotzdem noch für den Patienten da sein, aber die sind dann diejenigen, die das EKG schreiben, die die Blutabnahme machen, die den Verband wechseln. Und die ganzen organisatorischen Belange, die haben sie dann an ihren Kollegen MFA-Avatar delegiert. Und da kann auch jede Praxis sich wünschen, was soll dieser Avatar jetzt alles übernehmen und was soll er machen? Wie kann er uns entlasten? Und das stelle ich mir als eine ganz ideale Möglichkeit vor, die KI für uns wirklich gut arbeiten zu lassen und Behandlungssicherheit zu verbessern, die Praxen zu unterstützen, sodass wir, manchmal sind ja fehlende MFAs der Grund, dass wir nicht mehr so viele Sprechstunden anbieten können. Also das heißt, wir würden tatsächlich auch mehr anbieten können für unsere Patienten.
Wie kann ich mir das denn bildlich vorstellen? Also ich würde in die Praxis gehen, am Empfang wäre dann keine Person, sondern ich würde vielleicht vor einem großen Monitor stehen, wo eine 3D-animierte Person oder ähnliches zu sehen ist, die mich dann erstmal durch die ersten Schritte guidet. Oder wie wäre das denn?
Also da haben Sie natürlich recht. Man kann ja da vorne nicht einen Bildschirm hinstellen in alle Öffentlichkeit. Da müsste schon irgendwie so ein abgeschotteter Raum sein. Beim letzten Internistenkongress haben wir so eine Kabine gesehen, in die man reingehen kann. Man steckt seine Karte und dann kommt da der Mitarbeiter der Praxis oder die Mitarbeiterin, die einen mit Namen begrüßt und eben alles Mögliche fragt und einem auch Informationen geben kann. So etwas müsste natürlich dann auch in der Praxis so sein, dass man, wenn man reinkommt, da so einen kleinen Raum hat, in dem jeder Patient alleine mit dem Avatar ist, damit alle anderen nicht mithören, die in der Praxis sind. Und das wäre sozusagen der erste Schritt, bevor man dann in den Praxisbetrieb integriert wird. Der Avatar sagt, dann setzen Sie sich noch 5 Minuten hin, Sie kommen gleich dran oder gehen Sie gleich ins Labor oder gehen Sie gleich ins EKG-Zimmer, weil er die Prozesse, die jetzt gerade in der Praxis passieren, auch im Überblick haben könnte. Das geht ja digital. Ich sehe ja auch im Sprechzimmer, welcher Patient jetzt wo gerade in versorgt wird von welcher MFA. Und das könnte der Avatar natürlich auch machen. Das heißt, man müsste schon schauen, dass man im Eingangsbereich eine kleine Kabine hat, in die der Patient als erstes hineingeht, um dann mit dem Avatar zu sprechen. Das Ganze könnte man natürlich, sowas gibt es ja schon, dass man so Terminals in die Praxis stellt, wo der Patient seine Karte reinsteckt und dann eben digital alle möglichen Informationen bekommt. Für ältere Menschen, denke ich mal, wäre es besser, sie hätten jemanden, den sie sprechen können, weil die sind sich digital nicht so sicher, wo sie da klicken müssen. Und das würde wahrscheinlich viel, viel mehr an Hemmnissen verursachen. Also eine kleine Kabine, in die sie gehen, wo sie dann eine Person zwar im Bildschirm, aber sehen, mit der sie sprechen können, sodass sie nichts weiter da klicken müssen oder angeben müssen, sondern sie können sprechen. Das würde, glaube ich, gerade für die ältere Bevölkerung, die ja nun sehr häufig zum Arzt gehen muss und auch viele Versorgungsbedarfe hat, für die wäre das sicherlich eine Hilfe.
Wie ist denn da allgemein Ihre Beobachtung? Also den MFA-Avatar gibt es aktuell in der Form noch nicht, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, KI in seichterer Form zu implementieren, wenn es jetzt um künstlich intelligente Telefonassistenten geht oder dergleichen. Wie wird das denn angenommen bei älteren Patientinnen und Patienten? Ist das ein Hemmnis? Funktioniert das gut? Haben Sie da Erfahrungswerte?
Also die KI-basierte Telefonassistentin oder den KI-basierten Telefonassistenten, den gibt es tatsächlich schon. Ich habe den Eindruck, also so ist meine Rückmeldung bei Patienten, dass sie sich damit noch schwer tun, weil der noch so künstlich klingt, ne? Und weil man da nicht sofort so eine Frage stellen kann, sondern man wird dann irgendwie erstmal kategorisiert und es wird auch gesagt, was passiert. Je länger der im Einsatz ist und je besser der sich auch quasi den Bedarfen der Praxis anpasst, desto besser wird er auch angenommen. Und ein großer Vorteil ist ja, dass dieser Assistent immer erreichbar ist. Wenn Sie heute in der Praxis anrufen, das größte Hemmnis ist, dass Sie gar nicht durchkommen. Und da sind die Patienten dann auch wirklich oft so entmutigt und manche machen sich dann auf den Weg in die Praxis und dann ist vielleicht die Tür zu oder es ist eine lange Schlange da. Also die Praxen, die KI-Assistenten benutzen, die sagen zum Teil, sie lassen den 24/7 arbeiten, den Telefonassistenten. Dann kann der Patient jederzeit anrufen, er kommt dann auch jederzeit ran, weil es ist dann nicht so eine Stoßzeit, wo 30 Leute gleichzeitig anrufen. Man weiß ja, wenn besetzt ist, man kann auch abends anrufen, nachts anrufen, am Wochenende anrufen. Und die Reaktion des Telefonassistenten ist eigentlich immer adäquat. Er vergibt Termine, er berät zu dem Nächsten, was eben gemacht werden muss. Oder er sagt dann auch, ich gebe die Rezeptausstellung weiter. Also Das kommt anscheinend bei einigen Praxen sehr gut an. Natürlich ist der Nachteil, wenn der Telefonassistent 24/7 arbeitet, dass er viele Aufgaben dann auch in der Praxis an die MFAs zu delegieren hat und die, wenn sie kommen morgens, dann gleich schon einen großen Aufgabenkatalog haben. Aber die Arbeit muss ja sowieso gemacht werden und der Telefonassistent kann die dann auch wirklich gebündelt an verschiedene Mitarbeiter der Praxis weitergeben, sodass das doch ein bisschen eine Entlastung ist und die Patienten, die dann immer jemanden erreichen, die sind dann doch sehr zufrieden.
Noch ein kurzer Rückblick auf den MFA-Avatar, weil wir es unnötig spannend machen mit dem Planungsstand. Können Sie da noch ein, zwei Worte zu sagen, in welchem Zustand sich das befindet?
Ja, also wir sind im Gespräch in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, haben wir ja Arbeitsgruppen, die sich mit bestimmten Bereichen in der Digitalisierung beschäftigen. Da gibt es auch einen Arbeitskreis Künstliche Intelligenz in der Medizin. Und da sind wir im Gespräch, was brauchen wir, wie können wir das aufbauen, wer kann uns da unterstützen. Wir sind jetzt in den ersten Gesprächen, wie wir das umsetzen können. Und ich denke, wir rechnen damit, dass wir so in diesem Jahr noch wissen, wie wir das dann starten. Wir werden sicherlich MFAs auch befragen, was brauchen sie, was wäre für sie machbar. Wir müssen uns Praxisverwaltungssysteme angucken, was können die denn dem Avatar für Informationen geben, damit er dann auch die Reaktion geben kann, die wir gerne hätten, nämlich wirklich organisatorisch eine enorme Entlastung zu machen. Und er könnte ja auch tatsächlich, man kann das ja auch weiter ausbauen, man fängt sicherlich erstmal klein an, indem man dem irgendwie so eine Terminorganisation übergibt und in der Praxis die aktuellen Versorgungen, die nötig sind, auf den Weg bringen lässt. Aber der könnte ja auch eingesetzt werden, um zum Beispiel Therapie-Controlling mit zu initiieren. Also zu sehen, wenn ein Patient seine Rezepte ausstellen lässt, dass er ihm dann auch gleich sagt, also bei dieser Medikation, da ist jetzt wieder eine Blutabnahme oder ein EKG fällig. Das kann man ihm ja alles eingeben. Oder auch bei Patienten, die eben nach bösartigen Erkrankungen oder unter immunsupprimierender Behandlung bei Rheuma oder anderen Erkrankungen stehen, dass er denen dann auch immer gleich die notwendigen Kontrolltermine dann mitteilt und darauf achtet, dass die nicht vergessen werden. Also da kann man dem immer mehr übertragen an Aufgaben, was sicherlich dann auch eine Entlastung ist. Aber wir werden sehen, was wird in den Praxen gebraucht. Da werden wir erstmal Zusammenstellung machen. Und wenn wir wissen, was der braucht, werden wir uns mit den Spezialisten überlegen müssen, wie kann man das einrichten. Ja, und dann brauchen wir die ersten Testpraxen. Aber so wie ich jetzt die Spezialisten verstanden habe, ist das etwas, was man so überschauen kann, dass es vielleicht in einem Jahr die ersten Versuche dann geben könnte.
Wow, doch so schnell. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wie nehmen Sie denn so das Stimmungsbild in der Ärzteschaft wahr hinsichtlich KI? Also es gab ja jetzt vor einigen Jahren, als es jetzt mit den Sprachmodellen groß wurde, es gibt ja so ein bisschen Euphorie. Man hat zwischendurch alles Mögliche einfach mal mit der KI getestet und geguckt, was die so kann. Inzwischen merkt man auch, wo deutliche Grenzen liegen, was vielleicht noch nicht so geht. Also wie nehmen Sie das Stimmungsbild denn wahr in der Ärzteschaft? Welche Sorgen und Ängste gibt es vielleicht auch?
Ja, es ist schon sehr unterschiedlich. Es gibt die Kollegen, die jetzt schon sehr stark digital orientiert oder digital unterstützt arbeiten. Die haben auch für künstliche Intelligenz eine andere Offenheit und sehen die vielen Chancen, die es gibt. Aber wir sehen natürlich auch die Probleme, die es geben kann. Und natürlich ist klar, wir können die KI mit KI nicht uns Ärzte ersetzen. KI muss ein Instrument bleiben, was uns entlastet, was uns unterstützt, aber was wir einsetzen, da wo wir es brauchen. Und die letztendliche ärztliche Entscheidung zu Diagnostik und Therapie, die kann immer nur von einem Arzt, einer Ärztin in Zusammenarbeit mit dem Patienten getroffen werden. Und es gibt aber gerade auch bei älteren Kollegen doch eine ganze Menge an Bedenken, die haben schon auch Sorge, wo kommen die Daten hin, die der Patient mit der KI bespricht, also wo werden die gespeichert, wer kann darauf zugreifen. Also Datenschutzprobleme gibt es, aber tatsächlich auch Verantwortungsprobleme. Wer trägt die Verantwortung für eine KI-Entscheidung? Wer ist dann dafür zuständig, wenn da eine falsche Entscheidung getroffen wurde? Aber wir Ärztinnen und Ärzte, die diesem Instrument gegenüber offen sind, wir haben eigentlich schon auch Vorstellungen darüber, wie man dieses KI-Instrument wirklich verantwortlich einsetzen kann. Ganz wichtig ist, dass wir der KI schon eine Menge an Aufklärungsarbeit und Informationsarbeit und organisatorische Arbeit übertragen können, dass aber der Patient wissen muss, dass das, was er da gerade bekommt an Beratung und Informationsübermittlung, dass das nicht ein Arzt oder ein Mensch ist, der das übermittelt, sondern dass es tatsächlich KI ist und dass die KI zwar eine Menge an Wissen präsentieren kann, aber sie kann nicht sich in den Patienten hineinfühlen, sie kann nicht unbedingt beurteilen, ist das jetzt etwas, was für diesen Patienten mit seinen privaten Bedürfnissen, mit seiner privaten Situation sinnvoll ist, das kann die KI nicht. Die KI hat keine Gefühle, auch wenn sie manchmal so tut. Das heißt, es muss nach so einer KI-unterstützten Beratung immer auch das Gespräch mit uns, den Ärzten, geben. Und ich stelle mir vor, dass wir durch solche KI-unterstützte Beratung vor einem hausärztlichen Gespräch eine ganze Menge an Entlastung erfahren können. Unsere Patienten kommen, ich meine, die Medizin wird immer komplexer, die diagnostischen Möglichkeiten werden immer komplexer. Patienten stehen dann plötzlich vor Entscheidungen und können das gar nicht beurteilen, weil ihnen ganz viel Wissen fehlt. Wir Ärzte haben nicht immer die Zeit, ihnen das alles mit all den Fragen, die sie dazu haben, irgendwie zu beantworten. Und wenn wir dann einen Patienten, der mit einer fachärztlichen Diagnose konfrontiert ist, wo er sich erstmal ein Bild machen muss, was bedeutet denn diese Diagnose, welche Therapieoptionen gibt es denn? Wenn er sich da erstmal ziemlich neutral informieren lassen kann und auch gut informieren lassen kann, nicht im Netz irgendwelche komischen Quellen irgendwie findet, wo er nur verunsichert ist, sondern da eben eine KI hat, die ihm das so erklärt, dass er sich darauf verlassen kann. Und diese KI würden wir ihm ja als Ärzte vermitteln, als Hausärzte. Dann hat er schon mal viel mehr Wissen, um dann anschließend im Gespräch mit uns auch entscheiden zu können, was ist denn für ihn jetzt das Richtige. Und das wäre zum Beispiel etwas, was uns in der Praxis wirklich helfen würde, damit Patienten gut versorgt, mit guten Standards versorgt, mit gutem Wissen versorgt, irgendwie ihre therapeutischen oder diagnostischen Entscheidungen treffen können. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn irgendwelche Befunde erhoben werden, die man erstmal erklärt bekommen muss mit dem Facharztbericht, kann der Patient oft gar nichts anfangen. Da hat er ganz viele Fragen. Und da könnte man auch sagen, der kriegt jetzt erstmal über die Hausarztpraxis ein KI-gestütztes Aufklärungsgespräch. Was bedeutet das überhaupt alles? Und dann kommt er zu mir und wir besprechen, was bedeutet das für ihn und welche Konsequenzen hat das für ihn.
Noch eine ergänzende Frage dazu. Es gibt ja immer mal wieder Vorstöße von Krankenkassen, die so ins Gespräch bringen, wenn KI wirklich zuverlässig geworden ist und zum Beispiel auch Symptomchecker gut funktionieren, dass man das dann ja so machen könnte, dass grundsätzlich nach jeder ärztlichen Entscheidung eine KI-Zweitmeinung zum Beispiel eingeholt werden muss, wenn es zum Beispiel um die Diagnose von selteneren Erkrankungen geht. Ist das was, was Sie sich persönlich vorstellen könnten oder wäre das dann wieder bevormundend? Wie ist denn Ihre Meinung zu sowas?
Also ich denke, das letzte Wort kann nicht die KI haben. Wenn die Krankenkassen KI sinnvoll einsetzen wollen, und das können sie ja auch, dann würde ich mir wünschen, dass sie das im Bereich Prävention machen, dass sie ihren Patienten, ihren Versicherten KI-gestützte Angebote zur Aufklärung über Übergewicht, über mangelnde Bewegung, über Rauchen, über Ernährung geben, auch über gerne über Krankheiten. Was bedeutet es, Diabetes zu haben oder wie kann man mit einer Demenz umgehen? Das können sie gerne machen, aber würde ich sogar ganz sinnvoll finden, weil wir brauchen zunehmend mehr Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung. Und wenn man KI-Gespräche und KI-Aufklärung oder Aufklärung über KI dazu nutzt, die Gesundheitskompetenz der Menschen zu fördern, ihnen zu helfen, mit ihre Krankheit besser zu verstehen und dann auch da entsprechend richtig zu reagieren, dann kann man das nur unterstützen. Aber dass ein Patient, nachdem er dann bei mir mit dem Vertrauensverhältnis, was die Patienten ja oft zu ihren Hausärzten haben, wir kennen sie ja auch ganz oft sehr lange und wir kennen ihr gesamtes Leben, wir kennen ihre Wünsche bezüglich ihres Lebens, ihre Lebensstrukturen, ihr Umfeld. Wir können sie natürlich noch mal ganz anders beraten, wenn es darum geht, wie geht es für mich weiter, was soll ich jetzt machen? Da sollte nicht noch mal eine KI im Nachhinein das alles irgendwie möglicherweise sogar in Frage stellen und die Patienten verunsichern. Die KI gehört vor das ärztliche Gespräch und vor die ärztliche Entscheidung. Aber das entscheidende Gespräch für den Patienten, was mache ich jetzt für mich mit meiner Erkrankung, mit den Therapieoptionen, die es gibt, was ist für mich das Richtige, das kann keine KI übernehmen.
Das knüpft schon ganz wunderbar an die nächste Frage an, nämlich welche ethischen Grenzen sehen Sie denn für den KI-Einsatz an der Arztpraxis? Also was sollten Ärztinnen und Ärzte an die KI delegieren können und dürfen und was denn nicht?
Genau, das ist im Grunde genommen genau das, was ich jetzt gerade aufgeführt habe. Also wenn ein Patient gerade von einer bildgebenden Diagnostik kommt und es wird da der Verdacht auf einen bösartigen Tumor gestellt, dann darf das nicht so die KI dem Patienten nahebringen, weil das erschüttert ja auch den einzelnen Patienten und er reagiert möglicherweise gar nicht rational, sondern emotional. Und da kann die KI gar nicht mit umgehen. Sie ist ja kein Mensch, ne? Und ich als Hausärztin kann natürlich einem Patienten so eine Diagnose viel eher nahebringen, weil es geht ja dann oft nicht nur darum, was bedeutet das für mich, es geht auch darum, was bedeutet das für meine Familie? Wie sage ich es meinen Eltern? Wie sage ich es meinen Kindern? Wie sage ich es meinem Partner? Oder manche Menschen können erstmal die Diagnose überhaupt nicht annehmen und gehen gleich auf was anderes ein. Da muss man ihnen eben auch helfen, so eine Diagnose annehmen zu können. Und dazu muss man tatsächlich ein mitfühlender Partner sein, eine mitfühlende Ärztin sein. Das kann man nicht an KI delegieren. An KI würde ich tatsächlich Sachen delegieren wollen, die rein organisatorischer Natur sind. Zum Beispiel, Sie haben jetzt diese und jene Therapie hinter sich. Jetzt brauchen wir regelmäßig diese und jene Untersuchungen, um zu gucken, ob die Therapie jetzt abschließend reicht oder ob noch irgendwas gemacht werden muss. Also so Staging-Untersuchungen. Und da gibt es ja klare Konzepte, wie lange man nach welchen Therapien, wenn zum Beispiel bösartige Erkrankungen behandelt wurden, wie lange man welche Untersuchungen regelmäßig braucht. So etwas würde ich gerne delegieren. Auch Therapie-Controlling, wenn bestimmte Medikamente von Fachärzten eingesetzt wird, die dann eben das Controlling aus verschiedenen Gründen nicht übernehmen können, weil die Patienten immobil sind, weil sie zu weit weg wohnen. Das wären ja dann auch Aufgaben, die wir übernehmen würden. Da würde ich mir wünschen, dass da eine KI dann einfach darauf achtet, dass da die Standards für diese speziellen Untersuchungen eingehalten werden und für dieses entsprechendes Controlling eingehalten werden. Aber das Gespräch, das mit dem Patienten über wirklich sehr ihn betreffende Fakten, das sollte ein ärztliches Gespräch sein und auch die Entscheidung darüber, welche Therapie ist denn jetzt für mich die richtige. Das kann ich auch nicht delegieren.
Mit Blick auf die Zukunft, was sind denn so Ihre größten Wünsche an die Implementierung von KI in Arztpraxen?
Na, ich habe schon sehr viele Wünsche, wo ich mir vorstellen kann, dass mir die KI helfen kann. Wir stehen ja im Gesundheitswesen vor sehr großen Herausforderungen. Wir können heute, auch wenn wir krank sind, wirklich alt und hochbetagt werden. Wir haben auch deswegen immer mehr Menschen, die eben auch mit komplexen Krankheiten versorgt werden müssen. Wir haben aber immer weniger, die die Versorgung übernehmen können. Das gilt sowohl für Ärzte als auch für nichtärztliches Personal. Das heißt, wir brauchen wirklich Entlastung. Und entlastend wäre für mich zum Beispiel, dass ich bestimmte Aufgaben übertragen kann. Also ein Beispiel zum Beispiel, was ich mir sehr wünsche. Ich versorge ein großes Pflegeheim und in diesem Pflegeheim leben Menschen, die sind wirklich krank, haben durchschnittlich Pflegegrad 4, sind häufig auch dement. Für die müssen wir ganz besonders sorgen, damit die nicht unnötig ins Krankenhaus kommen. Das heißt, es sind Menschen, denen bieten wir auch alle Impfungen an. Impfen im Pflegeheim ist ein Riesenproblem, weil sie müssen die Angehörigen oder die Betreuer um die Impfeinwilligung bitten. Und das ist ein Aufwand, den würde ich gerne an KI delegieren. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte eine KI, die ich jedem Betreuer oder jedem Angehörigen, der seine Patienten zu uns ins Heim bringt, aushändige und sage, bitte hören Sie sich das alles an. Und hier ist der Zettel, wo Sie dann unterschreiben können, mit welchen Impfungen wir Ihren Angehörigen schützen dürfen. Dann würde ich mir wahnsinnig viel ersparen und wahrscheinlich auch sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Und sobald ich im Pflegeheim alle Patienten gut durch einen Impfschutz vor schweren Infektionen schützen kann, da haben alle gewonnen. Die Patienten selber, die Angehörigen auch, das Pflegepersonal und auch das Gesundheitssystem, weil Menschen, die eben gut geschützt sind, nicht so häufig mit schweren Infekten oder auch mit einer Sepsis im Krankenhaus landen. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Oder ich könnte mir vorstellen, dass es Hautkrebs-Screening, was wir machen, dass das demnächst auch dadurch noch besser werden könnte, indem wir KI-gestützte Tools einsetzen, die sich bei jedem auffälligen Hautbefund gleich auch viel, viel besser dazu äußern können. Ist das etwas, wo wir wirklich jetzt den Spezialisten hinzuziehen müssen oder ist das harmlos? Oder auch Schulungen, die wir bei Patienten machen. Wir haben viele Chronikerpatienten, die über ihre Erkrankungen auch aufgeklärt werden müssen. Wir arbeiten in den Praxen mit Disease Management Programmen. Die Patienten sollen regelmäßig auch Aufklärungen bekommen. Die könnte man eigentlich auch gut an die KI delegieren und würde sich damit dann in der Praxis zeitliche Ressourcen für andere Arbeiten schaffen. Ja, die ganze Terminorganisation, differenzialdiagnostische Überlegungen, Sie haben eben schon gesagt, wie ist es mit seltenen Erkrankungen? Das dauert ja oft viel zu lange, bis wir die wirklich diagnostizieren. Da würde ich mir als Ärztin auch gerne eine KI wünschen, die mich dabei so ein bisschen durch diesen differenzialdiagnostischen Dschungel leitet und bei bestimmten Symptomen einfach mal sagt, Vorsicht, da musst du mal vielleicht in diese Richtung gucken oder denk noch daran. Da würden wir sicherlich auch den Patienten lange frustrane Diagnostikwege ersparen, weil wir viel schneller am Ziel wären. Und wenn wir ihre Erkrankung früher diagnostizieren, hat das ganz enorme Bedeutung für ihre Prognose. Also da wäre noch einiges, was man über KI machen könnte und was uns helfen wird, die Versorgung auch mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch in der Zukunft gut zu bewältigen.
Klar, auch mit Blick auf den demografischen Wandel und zunehmend mehr geriatrische Patientinnen und Patienten und immer weniger Hausärztinnen und Hausärzte, ja.
Genau, und es sollte ja auch, ich meine, die Hausarztmedizin, ich bin davon überzeugt, das ist einer der schönsten Berufe, aber wenn man uns immer mehr und immer mehr auch Arbeit auflastet, die eben unsere Zeit kostet, dann würde eben eine entsprechende Entlastung durch KI auch den jungen Kolleginnen und Kollegen wieder Mut machen, in die Hausarztmedizin zu gehen, weil sie damit nicht überfordert werden, ne?
Ja, ist spannend. Meinen Sie, das könnte auch so ein Anreiz sein, sich vielleicht niederzulassen, wenn das nicht mehr so kompliziert ist, wenn die Dokumentation nicht mehr so aufwendig ist, sondern das vielleicht eine KI machen kann?
Ich kenne ja viele junge Kolleginnen, die sich nicht selbst niederlassen, sondern die sich anstellen lassen. Und die sagen genau das. Die sagen, in so einem MVZ, wo man eben Mitarbeiter hat, die an die ganze Dokumentation und das Ganze abrechnen und all diese wirklich auch Herausforderungen an ein Unternehmertum irgendwie abnehmen, dann kann ich wirklich das machen, warum ich Ärztin geworden bin. Ich kann mich wirklich ausschließlich um die Patienten kümmern. Und wenn wir die KI wirklich so nutzen, dass wir eben bei organisatorischen Sachen, bei Dokumentationssachen, bei Abrechnungsfragen wirklich eine gute KI-Entlastung haben, und die wird ja nie krank, die KI, die ist immer da, die hat keinen Urlaub, ne? Also muss man sagen, dann hat man da wirklich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit der KI, die immer verfügbar ist, auch nicht ermüdet, die man auch nachts fragen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann schon viele jüngere Kolleginnen und Kollegen ermutigt, doch in die Praxis zu gehen, weil angesichts der großen Herausforderungen und der Komplexität unseres Faches, wir müssen ja wirklich über alle Erkrankungen zumindest ein Basiswissen haben. Wir müssen bei der Differentialdiagnostik oft an alle Erkrankungen denken. Das würde, glaube ich, manchen schon so ein bisschen die Sorge nehmen, dass sie das nicht schaffen können, wenn man da entsprechende Unterstützung hat.
Okay, dann vielen Dank für die Ergänzung. Ja, ich bin generell gespannt. Das ist ja ein Feld, das sich so dynamisch entwickelt, wie man zum Beispiel in einem Jahr rückblickend wieder drüber berichten würde. Also bin sehr gespannt.
Ja, was mir ganz wichtig ist, ist, es ist für mich überhaupt keine Frage, wir brauchen KI, aber wir als Ärztinnen und Ärzte müssen uns dabei einbringen, was diese KI wie zu machen hat. Das kann niemand, der nicht in diesem Versorgungsbetrieb arbeitet. Das kann niemand, der ärztlich oder wie eine MFA oder ein Krankenpfleger, Krankenpflegekraft arbeitet, beurteilen, was wir wirklich brauchen. Und was wir gar nicht gebrauchen können, das sind technische Lösungen, die einfach mit vielen Klicks irgendwie an den Bedarfen der Menschen vorbei arbeiten. Wir haben genug schlechte digitale Lösungen. Das macht es ja in unserem Land auch so schwer, warum die Digitalisierung im Gesundheitswesen so langsam vorangeht. Alle Ärzte kennen es, wie schwierig es manchmal ist, innerhalb ihres PVS-Systems irgendwie weiterzukommen. Und wenn wir da jetzt endlich mal auch gute, anwenderorientierte Lösungen haben, die sich auch an den Bedarfen, die wir haben, an den Bedarfen unserer Patienten orientieren, dann glaube ich, werden wir da viel, viel schneller mit solchen Angeboten auch in die Versorgung kommen. Und dann werden die auch viel besser angenommen, sowohl von Ärzten als auch von Patienten. Und von daher ist es ein absolutes Muss, dass wir uns da bei der Gestaltung der künstlichen Intelligenzanwendungen in den Praxen mit einbringen und die Kooperation mit den Machern suchen. Also ich kann keine künstliche Intelligenz entwickeln, aber ich kann sagen, was ich mir von ihr wünsche und was notwendig ist und was eben angenommen werden kann. Und da braucht es Kooperationen, sinnvolle Kooperationen, damit wir da auch wirklich gut vorankommen.
Ja, das ist ein 1A-Schlusswort. Also vielen Dank für das interessante Gespräch. Wie immer hoffen wir, dass diese Folge auch Ihnen gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In 2 Wochen spricht hier meine Kollegin Anushka Wasner mit dem hausärztlichen Internisten Dr. Marcel Schorlepp über Fragen rund um die Niederlassung. Wenn Sie das nicht verpassen möchten, dann denken Sie daran, uns zu abonnieren. und bis zum nächsten Mal.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.